Willkommen bei der 16. Ausgabe von Kino Ambulant, dem kleinen Geschwisterlein von Kino on the Couch, einem Podcast, bei dem aktuelle sowie klassische Kurzfilme zur Analyse ambulant betreut werden. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellte Kurzfilm passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute hat uns Asparagus von Susan Pitt in unserer Ambulanz zur Therapie aufgesucht, der momentan, zumindest wenn sie in Österreich seid, auf Mubi zu sehen ist. Mein Name ist Sebastian Fitzklausner und bei unserem 16. Anamnesegespräch ist wie immer noch der Patrick Marke mit dabei. Hallo Patrick, was sind deine Träume?
Hallo Selbster, hallo Selbster, ich bin auch da. Ja, hallo, entschuldige, da ist... da ist assoziativ etwas durchgegangen. Ich weiß auch nicht, was das war. War auf jeden Fall sehr gewaltig. Puh, ja, hallo und schönen guten Abend. Willkommen hier zur Ambulanz. Diese Ambulanz habe ich jetzt wirklich nötig.
Ich muss sagen, ich habe schon fast gedacht, dass du versuchst, gerade die Bildsprache, die sehr fluid assoziativ ist, nun ins Auditive zu übertragen. Aber es hätte auch sein können, dass du irgendwas mit dem Psychosexuellen machen würdest. Vielleicht hättest du einfach Masturbationsgeräusche oder sonst welche Sexgeräusche von dir gegeben. Kann man bei dir nicht ganz wissen.
Habe ich kurz überlegt, aber ich weiß nicht. Also unser Podcast soll ja nicht NSFW sein. Deswegen, ja, nee, habe ich das dann doch gelassen. Ich habe quasi das wunderschöne...
Nur Sebi-Wichser? Was?
Ja, Sebi-Wichser. nee, ich wollte quasi das wunderschön visuell Assoziative ja wiedergeben, beziehungsweise inspiriert davon dich begrüßen. Hm. Andererseits aber auch den wunderschönen Soundtrack des Films müssen wir heute besprechen. Hm. Noch einmal in meiner ganz eigenen persönlichen Interpretation in nicht minder psychedelisch anmutender Art und Weise zum Besten geben. Und ja, genau, das ist dabei rausgekommen.
Ja, also Patrick hat schon die wichtigsten Wörter zusammengebracht. Psychedelic, sexual und assoziativ, könnte man sagen. Das ist der Film, den wir uns heute betrachten werden. Wir werden genau schauen, wie Asparagus, den Susan Pitt, den Animationsfilm von 1979, wie sich hier mit psychosexuellen Bildern umgeht, mit psychosexuellen Motiven und auch, wie sie damit eigentlich sagen, den Kreativitätsprozess versucht zu fassen, was schon ziemlich stark psychoanalytisch sein könnte, würde ich mal so vorwegnehmen. Aber wir werden sehen.
Was? Hä? Ganz gewagt.
Ganz gewagt. Ja, das ist ein Film, der voller Meinung, Bedeutung sprüht, glaube ich. Und wir werden schauen, wie sehr wir überhaupt dekodieren müssen und wie sehr nicht einfach für sich alleine stehen auch kann. Aber Patrick, worum geht es denn in diesem Film?
Ja, ich hatte gehofft, dass du mich mit dieser Frage verschonst, aber ich... Ja, ich werde es mal versuchen. Spargel, viele Assoziationen, Penis, oh, Sex, Kino, oh, Wasser, oh, schön, wow, was kommt jetzt? Spargel, wieder, wow, Deep Throat, 70er Jahre, wow, Assoziation, psychedelische Drogen, Spargel. Ja, ungefähr so. Ich glaube, das gibt das ganz gut wieder, was passiert.
Steht für all schon die... Schon Film Deep Throat geschaut, versehentlich stattdessen, von 1972.
Ja, du hast das Deep Throat gehört. Ja gut, gleiches Jahrzehnt und die Vergleiche sind nicht, also Vergleiche, aber die Anspielungen oder Querverweise sind in der einen oder anderen Form nicht ganz von der Hand zu weisen.
Ja klar, weil es halt weil wir befinden uns ja mitten in der sexuellen Revolution oder postsexuellen Revolution, wir befinden uns in einem Zeitpunkt, wo einfach durch die Verschiebungen in Gesetzgebung im Nachzug der Revolution nun mögliche sexuelle Inhalte direkt auf die Leinwand zu bringen. Und ich glaube, das ist halt, es geht ja einher mit dieser jungen, umtriebigen, intellektuellen Szene, die ja genau hier dann mit psychedelischer Kunst eigentlich das zusammenbringt. Also sagen, dieses Zusammenkommen, das ist natürlich auf zwei verschiedenen Ebenen, aber es ist natürlich die gleiche Zeit. Einmal palpig oder man muss einfach sagen, einmal palpig und unangenehm in vieler Hinsicht, weil einfach Deep Throat ja ein Zeugnis von sexueller Gewalt ist, wie man weiß. Und das andere Mal halt ein künstlerisches Werk, was halt auch in einem Kunstmuseum begonnen hat, auszustrahlen und dann einfach passenderweise mit einem David Lynch-Film kursierte. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein sehr Bezeichnung, warum der, wie was ich vorstellen muss, wenn man den Film noch nicht kennen sollte.
Ja, also man kann den Film natürlich auch als ein audiovisuelles Essay über die Freuden des Spargelzüchtens interpretieren, aber ich glaube, ganz generell hast du schon recht mit dem, was du sagst.
Was nicht darum? Darum ging es gar nicht?
Ja, das kann der Betrachter selbst beurteilen.
Aber wie hat eigentlich dir diese audiovisuelle Essay über das Spargelzüchten gefallen, wenn du schon diesen Begriff reingebracht warst?
Ja, puh, ist eine gute Frage. Ich bin tatsächlich nicht imstande, das so ad hoc zu beurteilen. Ich fand ihn gleichzeitig unangenehm, wie du es gesagt hast. Das liegt natürlich an sehr vielen Gründen. Ich habe auch versucht, währenddessen mein Abendessen zu mir zu nehmen. Das war vielleicht auch nicht die allerbeste Idee. Ich meine, es ging dann schon.
Aber, was, Spargel wenigstens?
Oh, ich hasse Spargel. Stimmt. Das ist eine weitere Sache, die vielleicht da negativ mit reinspielt. Ich esse sehr viel. Als Kind war ich sehr wählerisch. Mittlerweile esse ich so gut wie alles. Es gibt ganz, ganz wenig Sachen, die ich nicht mag. Und einen davon ist Spargel. Ich hasse Spargel über alles. Also ich esse ihn, wenn es sein muss, aber nicht gerne. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass es eine sehr undeutsche Sache ist, zu sagen, ich habe so das Gefühl, dass die Deutschen den Spargel über alles lieben, ich aber nicht. Gut, zurück zum Wesentlichen, zum Film. Ja, wie fand ich den? Teilweise unangenehm, das ist auch so gewollt. Teilweise natürlich sehr interessant, weil da schon sehr viel auf dem Bildschirm passiert, dass doch die Aufmerksamkeit in der einen oder anderen Weise an sich zieht, nur um einen dann dazu zu bringen, sich ja mehr oder weniger angewidert schnell wieder abzuwenden und dann doch wieder hinzuschauen. Ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber ich war, glaube ich, leicht überfordert mit dem Film, weil er wirklich komplett assoziativ ist. Ja, also eigentlich, ich meine, also eine Handlungsebene, ja gut, gibt es vielleicht schon. Also man kann sich das schon zusammenreimen. Person bereitet sich zu Hause vor, geht dann ins Kino und hat dort ein tolles Erlebnis. Also meinetwegen könnte man sogar sagen, irgendwie sowas passiert da auf der Handlungsebene. Aber er ist schon hauptsächlich assoziativ und hat halt keinen klaren Faden, ist aber sehr interessant und sehr viel Input bietend. Ich fand die vielen Anspielungen, die sich darin befinden, beziehungsweise die vielen Assoziationen, die auch in mir geweckt wurden, jetzt nicht unbedingt die sexuellen, die ja, finde ich auch spannend, aber die ganzen Anspielungen auf, ja, wie gesagt, also Psychosexualität, beziehungsweise ja, tiefenpsychologische Aspekte oder einfach generell, dass dieser Film so ein, finde ich schon, ein typisches Kind der 70er Jahre ist, also ja. Angefangen von der wunderbaren 70er Synthi-Musik, die ich vorhin zu emulieren versucht habe. Ich weiß nicht, wie erfolgreich ich war. Bitte schreibt uns eine Mail, die sagen wir euch am Ende dieser Folge. Schreibt uns eine Mail, ich kann nicht reden. Ja genau, angefangen davon bis hin zum Stil der Animation. Also hat mich sehr, sehr, sehr an die 70er erinnert. Ich habe mich da hineinverfrachtet gefühlt. Also wie gesagt, Soundtrack könnte typisch, vielleicht ein ganz klein bisschen weniger dissonant, aber könnte typisch was von Terry Riley oder sowas sein. Also Les Yeux Fermes und so. Also fand ich von daher, weil ich teilweise solche, wie gesagt, typischen 70er-Jahre-Filme eigentlich ganz gut fand eine Zeit lang und eigentlich immer noch ganz nett finde, manchmal nostalgieschwelgend die ein oder andere Perle dann schaue. Also das habe ich genossen und fand ich nett und schön. Ja, so, keine Wertung. Oder wenn ich es werten müsste, dann, ja, weiß nicht, 6 von 10 sich wandelnden, farbenprächtigen, abgebissenen oder nicht abgebissenen Spargel ansetzen. Aber wahrscheinlich würde ich morgen 8 von 10 geben und vorgestern hätte ich nur 4 gegeben. Also ich glaube, das hängt einfach ganz stark von der momentanen Verfassung und Erwartung ab. Und diesen Film zu bewerten, wie gut er ihm gefällt, ist irgendwie unsinnig.
Ich finde faszinierend, dass du den Film, bevor du ihn gesehen hast, einfach 4 von 10 gegeben hast. Knallhart.
Ja, ich habe es geträumt.
4 von 10 nicht hängen geblieben. War nur so vage vorhanden, dieser Film. Keine Ahnung. Aber ja, ich finde, das Kind der 70er Jahre, das trifft es sehr gut. Also bei mir waren es vor allem die Bilder, die ja durchaus so in dieses Popartige reingerutscht sind oder in diese psychedelische Kunst dieser Zeit einfach. Und gleichzeitig auch, was ich auch ganz stark gehabt habe und immer mich reinversetzt habe, waren einfach diese Bilder des fantastischen Realismus, also ich kenne halt die Wiener Schule des
Ja.
fantastischen Realismus vor allem in dem Kontext, die einfach ganz stark, also die einfach eine Art hatte, die ganz naheliegend war zu dem, was sie, Susan Pitt, hier eigentlich gemacht hat, also sozusagen die Art, wie die Figuren konzipiert waren, die Art und Weise, wie Flachheit benutzt worden ist, wie Farben, Strukturen verwendet worden sind, wie sich auch, ich weiß nicht, selbst wie teilweise lebloses, wie gleichzeitig aber wie eine Pflanze sich gewunden hat und ähnliches. Also ich kann es nicht besser beschreiben, es ist alles sehr vage, aber mich hat das sehr stark an Hausner oder Fuchs erinnert und ähnlichen Maler dieser Zeitperioden, Malerinnen. Ich muss gestehen, ich kenne hier eigentlich in erster Linie Maler, ist einfach eine Lücke von mir. Ich weiß, da gibt es ganz viele Malerinnen genauso auch. Und das ist, glaube ich, auch nicht von ungefähr, weil Pitt selber ja auch wiederum einen Hintergrund hat in den feinen Künsten und entsprechend hat sie auch versucht, eigentlich zu schauen, was passiert, wenn ich die Bilder in Bewegung setze. Und ich glaube, ich habe mehr, also ich habe eindeutig mehr als du gesehen. Also vermute ich es mal. Ich glaube, du hast es noch nicht gesagt, aber ich schätze, das ist dein erster Film von ihr. Das war sehr, sehr überrascht
Ach,
anscheinend.
von Susan Pitt, meinst du,
Ja,
hast du mehr gesehen?
genau.
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich von denen gesehen habe,
Ja,
wenn ich
okay.
ehrlich bin.
Ich habe es mir gedacht, aber ich, Entschuldigung,
Also, ich
kurz.
glaube, ich wüsste nicht. Ja.
Ja, sie hat
Ist okay, ist okay.
in erster Linie Animationsfilme gemacht, Animationskurzfilme, teilweise mit Medien überkreuzen sich da teilweise. Also zum Beispiel, sie hat einen gemacht, wo sie mit Fotografie gearbeitet hat, also Fotografie und da drauf animiert hat. Sie hat einen Film gemacht, der viele Elemente hat, die Live-Action sind, aber gleichzeitig die Live-Action-Filme so inszeniert sind, dass sie teilweise Stop-Motion sind, teilweise in einer anderen Geschwindigkeit abgespielt werden. Das heißt, wenn du sie schon was gesehen hast von ihr, dann würdest du dich erinnern, weil der Stil ist schon immer sehr ähnlich, sehr nahe, auch wenn sie sich immer wieder ein bisschen weiter wegbewegt hat davon. Also es ist trotzdem dieser Medienmix, den sie auch hier hatte mit Stop-Motion und Animation,
Tatsächlich, ja.
das ist typisch. Aber ich glaube, was ich mir, und ich finde, das ist halt ihr dritter Film und ich kann sagen, das ist der Film, wo sie eindeutig ihr Groove gefunden hat. Und das war, man merkt so richtig so die Entwicklung von dem ersten, zweiten Film, beide irgendwie so, ja, also für mich zumindest, ich finde den Film sehr toll, sehr packend einfach. Und ich habe das Gefühl, dass sie viele Elemente aus dem ersten Film, wo ich jetzt auch gar nicht weiß, wie er heißt, aber ich kann noch sagen, dass dieser genauso, naja, dieser Film hat genauso wiederum sehr viel Sexuelles, das weiß ich noch. genau, Crocus heißt der Film und es geht eigentlich um ein Pärchen, was gerade Sex hat. Und das ist wesentlich direkter und mehr mit Scherenschnitt, also mit einer Liegetechnik gearbeitet, sehr viel mit Liegetechnik gearbeitet, ähnlich wie früher South Park-Filme sind, also um das so ein bisschen an Verständnis zu geben. Das heißt, die Figuren haben halt ihre Arme entsprechend bewegt und entsprechend ist auch einmal der Penis einfach so raufgewachsen und der Penis ist dreimal so groß wie der Arm. Es war ein bisschen ein schräger Film, aber das Nette ist irgendwie daran, dass sich die Figuren irgendwie so, sie haben so eine Natürlichkeit in der Hinsicht, wie sie mit Sexualität umgeht und ich glaube, das spürt man generell bei ihr, dass sie irgendwie sehr, dass es für sie sehr wichtig ist, dass sie dich auch, wie gesagt, der Zeit geschuldet, diesen 70er Jahren und den Notwendigkeiten, was man adressieren muss, also wenn man dann Kind der 60er Jahre ist, was einfach so ein Pit ist, so rein ideologisch ein Kind der 60er Jahre ist. Genau. Also ich finde den Film sehr, sehr toll eigentlich und ich muss sagen, ich mag eigentlich gerade, dass er so assoziativ ist und dass er von einer Szene in die nächste wie ich fließt, was sie auch intendiert hat, dass es eigentlich keinen Bruch gibt. Und ich bin, sobald das erste Bild kommt, nach dem Titelbild mit dieser Wiese, die so flimmert und flackert in verschiedenen Farben und dem Himmel und von dort aus man in die Wohnung reinfährt oder ins Haus oder was auch immer, ins Zimmer, das ist, ab da bin ich hooked irgendwie. Und das ist so ein Film, der sehr viel kann, finde ich, ja.
Sind all ihre Filme genauso assoziativ? Ja, ich nehme es stark an, also, dass sie eine reine Avantgarde-Filmemacherin ist.
Also, ich würde sagen, Crocus ist tatsächlich sehr linear in der Erzählung von dem Film, wo es einfach wirklich darum geht, wo es Bilder drin hat, die assertiv sind und Element drin hat, die ganz klar versucht, mit eben assertiven Bildern Sexualität und sexuelle Genuss zu versinnbildlichen, aber allein der Akt oder auch der Akt vom, also sozusagen die Handlung und der Coitus, das sind beides relativ klar strukturiert in von Punkt A, Punkt B, Punkt C, könnte man sagen. Aber tatsächlich sticht er ein wenig raus aus dem gesamten,
Dieser.
nein, der Crocus, ihr Erstling,
Okay.
weil selbst die späteren, die noch wesentlich direkter linearer sind, haben viel von Traumlogik. Also zum Beispiel El Doctor und wie heißt der andere? Ich glaube, Joy Street und El Doctor, die sind von 1995 und 2006. Also sie hat mehr oder weniger alle 10, 15 Jahre einen Film dann gemacht nach Asparagus. Die beiden sind zwar linear in irgendeiner Hinsicht einer Handlung, aber gleichzeitig, man kann wirklich eine Handlung nacherzählen. In beiden Fällen, aber gleichzeitig haben sie eine Traumlogik, worin sie eingeflochten ist. Also teilweise bewusst oder eigentlich direkt von der Handlung ausgehend. Also in Joy Street geht es um einen Suizidversuch und in El Doctor geht es eigentlich um einen sterbenden Mann und dessen letzten Gedanken, der sich um seine eigenen Situationen in der Gesellschaft dreht und auch in den seine Wünsche. Und das ist auch sehr spannend, weil dadurch, durch dieses Sterben in beiden Fällen tatsächlich sprüht das Ganze von irgendwelchen Fantasien, die aus dem Unbewussten von dieser Person rauskommt. Also der Mann träumt dann untereinander, er ist eben ein Arzt, träumt dann in El Doctor, träumt dann halt an einer Stelle davon. Also man kann es nachher sagen, er träumt davon. Also man hat eine Rahmenhandlung, dass eine Frau einfach so 20 bis, also ich glaube, sie sagen, das ist die Wundergeburt von 100 Kindern und er nimmt die ganze Zeit ein Kind nach dem anderen raus und jedes Kind ist ganz anders neu deformiert, aber in wunderbarer, schöner Weise. Also es zelebriert diese verschiedenen Formen dieser Kinder, die einfach alle nicht als das sind, was normativ richtig zu verstehen wäre. Also sagen, als able-bodied, aber eigentlich nicht mal able-bodied, sondern wie ich als menschlich. Also manche sind Würmer, andere sind Figuren, die an verschiedenen Punkten miteinander verbunden sind, andere wiederum sind schon aus wie Animationsfiguren. Das ist also ganz wirr und wild. Und das ist auch das, die Energie, die ich irgendwie von diesem Film habe. Es ist wirr und wild und darum nimmt es mich so ein. Und ich weiß nicht, aber ich kann verstehen, dass es ein bisschen in dir noch sickern muss, einfach dieser Film.
Ja,
Ja.
durchaus. Also ich will dir komplett zustimmen, dass der Film wirr und wild ist, ja. Und wie gesagt, ich glaube, es hängt tatsächlich von meiner Tagesform ab. Manchmal bin ich dafür ein bisschen offener, manchmal weniger. Und ja, ich fand ihn auch nicht schlecht, aber also ich glaube, ich hatte heute einfach einen sehr langen und auch anstrengenden Tag und am Ende solcher Tage bin ich vielleicht ein bisschen weniger rezeptiv für anstrengende, ja, wobei, ach, keine Ahnung, ja, du hast recht, der Film ist ein Meisterwerk.
Du kannst ruhig gerne Kritik äußern, ist ja kein Problem, dafür sind wir ja auch hier. Wir hätten stattdessen ja auch die Old Guard machen können, aber das wolltest du auch nicht machen.
Oh, ja, die Orgard, ja, können wir in der Zukunft noch machen, aber der interessiert mich überhaupt nicht,
Aber
also,
der wäre nicht anstrengend wahrscheinlich.
ja, der ist zu wenig anstrengend. Also ich habe, na gut, nee, sagen wir es mal so, okay, ich habe nichts gegen anstrengende Filme, aber ich glaube irgendwie, dass ich, warum auch immer, doch zumindest ein Grundmaß an Narration oder irgendwie Geschichte oder Realitätsbezug eigentlich ganz gern habe. Also so pur assoziative Filme, ich kann denen schon was abgewinnen, aber oftmals bin ich nicht so ein großer Fan, weil, ja, keine Ahnung, da können wir jetzt wahrscheinlich recht tief gehen, aber ich glaube, ich mag es schon, wenn es ein Grundgerüst gibt, an dem man sich entlanghangeln kann, weil ich habe irgendwie das Gefühl, okay, wenn es das überhaupt nicht gibt, dann ist alles irgendwie so irgendwie willkürlich und hat eine komplett, oder es hat eine komplett willkürliche Deutungshoheit, ja. Oder eben keine Deutungshoheit, alles ist erlaubt, alles ist richtig und falsch und wie man es interpretiert, ist komplett offen. Und aus irgendeinem Grund mag ich das nicht so gerne. Also ich mag schon, wenn man zumindest die, ja, wie soll ich es formulieren? Ich wollte jetzt sagen, wenn man die Ansätze, was der Filmemacher kommunizieren wollte, erkennt. Aber die erkennt man hier ja auch. Also was genau die Susan Pitt, beziehungsweise, okay, ich glaube, nee, es geht mir schon darum zu erkennen, was transportiert werden sollte vom Inhalt, inhaltlich. Und hier, glaube ich, ist der Inhalt, der eigentliche Inhalt sekundär und was hier wirklich wichtig ist oder was kommuniziert werden sollte, ist halt die Form, die Art und Weise, wie das, was geschieht, geschieht. Also, ja, du merkst, ich rede mich um Kopf und Kragen, aber aus irgendeinem Grund mag ich so ganz assoziative Filme in aller Regel gar nicht so gern. Ja, Punkt, deswegen nur meine 6 Sternchen. Spanienköpfe.
Aber die Frage ist dann tatsächlich ein bisschen, ob nicht gerade hier die Form, der Inhalt Hand in Hand gehen in vieler Hinsicht. Also der Film ist halt eine Art von Traum und das schreibt hier selber auch, diesen Bild, und soll ja sozusagen zirkulär sein. Wir haben als erstes Bild auch einen Kreis, der eben mit dem alles anfängt und es ist also als de facto als eine Art von es ist nur so ein Kreis zu sehen, mit dem man das Innere sieht. Mir fällt gerade einfach das Wort nicht ein, um das zu beschreiben, das richtige filmwissenschaftliche Wort. Aber das ist sozusagen der Anfangspunkt und wir enden genauso wiederum genau beim selben Kreis, nur halt bei einem anderen Motiv. Und das Ganze hat viele Elemente, die eben dieses Zyklische drin haben einfach. Es ist nicht nur assoziativ, sondern in vieler Hinsicht zyklisch. Also nicht nur, dass das dieses Motiv am Anfang kommt, des Kreises, sondern vielmehr auch so, dass zum Beispiel, und das auch daran wieder endet, sondern auch zum Beispiel, dass einfach viele Handlungen von ihr schon vorausgenommen werden, wie etwa, dass sie sich selbst beobachtet, wie sie im Garten die zu den verschiedenen Falli-Spargeln geht und diese betatscht und am Schluss kommt sie wieder dorthin und macht genau das eigentlich, dass sie den Spargel nun selber, also am Anfang sieht sie sich, wie sie das tut, am Ende tut sie es selber und viele Elemente werden ja natürlich alle aufgebaut, um sie dann in diesem Kinosaal oder Festsaal zu zeigen. Das heißt, ich weiß nicht, irgendwie es hat halt in vieler Hinsicht eine Struktur, die halt einem grundlegend einem Traum entspricht, nämlich der Hinsicht, dass eben Traumlogik einfach sehr schwierig ist zu fassen eigentlich und entsprechend wird es auch so gemacht, dass es eben assoziativ ist, was du schon kritisiert hast, aber gleichzeitig ist es halt das Thema des ganzen Filmes, muss man sagen, Traum.
Ja.
Und zum anderen ist es schon strukturiert, dass du es eigentlich sagst, weil es hat schon klare Anfangs- und Endpunkte, die man benennen kann eigentlich, mit denen man sie zusammennähen könnte, an deren Stellen könnte man sie zusammennähen, um den Film in Schleifen zu bringen. Und es würde einen Sinn ergeben in vieler Hinsicht eigentlich.
Ja, das stimmt ja. Ich habe ja zu Beginn auch gesagt, wenn man wollte, könnte man das Ganze auch in ein narratives Korsett packen, beziehungsweise das Ganze selbst erzählen. Also Narrativ ist schon vorhanden, stimmt schon. Ja, aber irgendwie auch ein bisschen willkürlich. Also, ja, nee, also du hast schon recht.
Es hat nicht in Streitlaune. Um alles willst du mir sofort widersprechen, willst alles niedermähen, aber du bist einfach K.O. vom Film, vom Arten.
Wenn ich es könnte, würde ich dir auch jetzt widersprechen, aber ich glaube, ich kann es einfach nicht so richtig in Worte fassen, warum ich jetzt nicht so überwältigt bin von dem Film, beziehungsweise ja, warum ich ihn nicht bahnbrechend genial finde. Weil es stimmt schon, du hast schon recht, eigentlich ist der Film gar nicht so. Doch, er ist schon verdammt assoziativ, aber es stimmt schon, dass es nicht so ist, als ob er überhaupt keine Struktur hätte. Also es passiert ja schon etwas, wie gesagt, also Frau oder Person ist zu Hause, denkt an etwas, setzt sich die Gesichtsmaske auf, verlässt das Haus und geht in den Festsaal und dort passiert etwas und dann sind wir wieder im Spargelgarten. Also ja, das ist grob die Struktur, die man auch verfolgen kann und die man auch etwas hineininterpretieren kann, wo sich sicherlich was dabei gedacht wurde.
Außerdem, sie ja, am Ende ja, verspeist sie im Kontext eines Deep Throat Blowjobs den Spargel und am Anfang scheißt sie ihn wieder raus.
Stimmt, tatsächlich, ja.
Beste Szene, einfach den Titel mit Spargelscheiß zu schreiben, wobei natürlich hier diese Exkremente viel mehr einfach wie Spargel ausschauen. Es ist ein faszinierendes Bild, aber auch. Man sieht den Hintergrund.
Das ist der Anfang. Der Anfang ist das Ende. Es sind hier, das war vielleicht die Inspiration für Dark. Hast du Dark gesehen?
Nein, jetzt spoilst du mal.
Okay, Spoiler. Spoiler! Nee, das wird schon recht früh gesagt, aber ja. Okay, jetzt finde ich es plötzlich bahnbrechend.
Was sollte eine deutsche TV-Serie daraus machen? Vielleicht klappt das. gut, aber dann. Wir haben schon über diese Struktur gesprochen. Ich habe schon gemeint, dass es eben so traumhaft ist und dass es eine Traumlogik ist, weil es, glaube ich, generell bei Susan Pitt gut ist, mit diesen Wörtern zu arbeiten und weil sie auch von diesem Zeitgeist rausgeht. Aber dann will ich einfach versuchen, doch ein bisschen was, wie soll ich sagen, Polemischeres zu sagen oder dich zum Diskutieren zu motivieren. Kann man sagen, ist
bitte
der Film,
tue ich, ja.
Kann man sagen, dass der Film freudianisch ist?
Das ist eine sehr polemische, sehr gewagte These.
Ja,
ich würde jetzt einfach mal antworten, ja, kann man. So, nächste Frage. Nee, kann man auf jeden Fall, mein Gott. Also nicht umsonst hat ja Freud, doch ja, aber auf jeden Fall Freud gesagt, okay, der Traum ist die Via Regia zum Unbewussten. Ja. Und das wird hier ja eigentlich ziemlich deutlich gezeigt. Ja. Also wie gesagt, der ganze Film hat eine traumartige Struktur. Durch diese traumartige Struktur, die ja auch elliptisch ist, aber dadurch erschließt sich quasi ein, ich will nicht sagen ein prototypisch, aber ein doch recht sinnbildlich für eine ganze Generation zumindest stehender, ja, ich möchte fast sagen Geistesinhalt, ja, also alles, was wir sehen, also die ganze sexuelle Konnotation, beziehungsweise, ja, Anspielung auf sexuelle Revolutionen also hier sind ganz, ganz viele Sachen drin, die typischerweise auch heutzutage noch einem Menschen im Kopf herumgeistern, in der einen Form oder der anderen Form, und die in wiederum der einen oder anderen Form auch ihre Repräsentation hier in filmischer Form, aber auch oft in Traumform oder in welcher Form auch immer finden. Und ganz sinnbildlich dafür ist ja die, also bevor die Person, die dann ins Kino oder in den Festsaal geht, packt sie ja quasi ihre Tasche, und da kommen ja ganz, ganz viele sehr, ich sag mal, aussagekräftige Gegenstände hinein. Also unter anderem sogar die Zigarre selbst, ja, und also viel freudianischer
Aber
geht's eigentlich
manchmal ist
nicht.
eine Zigarre nur eine Zigarre,
Ja.
Patrick. Manchmal hat es keine andere
Ja,
Bedeutung.
aber nicht in dem Fall, nicht in dem Fall. In dem Fall ist die Zigarre mehr als eine Zigarre. Man kann auch sagen, manchmal ist ein Spargel nur ein Spargel, aber nee, ist hier nicht der Fall.
Das widerspricht dich aber selber. Ich dachte mir, das ist ein Essay, nur ein audiovisuelles Essay zum Thema Spargelzucht. Was du.
Ja, Spargelzucht, aber der Spargel, der muss ja auch wachsen und
Ja.
muss ja auch Früchte
Ich würde
tragen
sagen,
und
eher Spargelunzucht. Bam!
Neue Höhen werden hier im Podcast erreicht. Ich bin begeistert. Mach weiter, mach
Aber
weiter.
das ist natürlich
Hör
absolut.
nicht auf.
Das ist absolut recht. Es gibt so Bilder, die da reingepackt werden, ein bisschen zur Zigarre. Du hast recht, natürlich zur brennenden Zigarre, die sehr prominent ins Bild mehrmals, also sie tanzelt ja um die Tasche irgendwie herum, bevor sie reinfliegt. Das ist so ein Hey, hier, her
Ja, genau.
schon. Das ist wichtig. Und dann
Ja,
natürlich
genau.
die.
Und diese Tasche ist ja quasi das Bewusstsein, der menschliche Kopf, wenn man so will, wo sie alles reinpackt und dann gleichsam dazu einlädt. Also ich finde es fast seltsam, können wir uns gleich drüber unterhalten, aber dass das nicht ganz zu Beginn kommt. Andererseits ist es ja egal, weil der Film elliptisch ist, ja. Aber irgendwie lädt sie da ein, mit auf die Reise zu gehen und irgendwie einen Blick in die Innenwelt, die Traumesinnenwelt meinetwegen, von sich selbst oder generell von einem Menschen zu wagen, ja. Das heißt, sie packt alles da in dieses Unterbewusstsein oder Unbewusstsein hinein, genau, und geht dann auf die Traumesreise, in der wir mitgehen, ja. Also ich glaube, viel, eigentlich ist das fast eine der deutlichsten Dinge in diesem Film, also abgesehen von der sexuellen Blowjob, Deep Throat Anspielung zum Schluss. Aber ja, ich glaube also ganz, ganz, ganz eindeutig, dass dieser Film als freudianisch zu bezeichnen ist und das auch sehr bewusst genauso gewollt ist.
Zum einen würde ich mal sagen, es gibt sogar ein Bild, was genau das darstellt vom Kopf, woraus die Fantasie wächst, könnte man sagen. Es gibt am Anfang eine Szene, wo man über die verschiedenen Inneneinrichtungen von der Protagonistin, wenn ich es mal so nennen darf, schwenkt oder fährt. Und da gibt es einen Gegenstand, wo einfach ein Menschenkopf, der mehr oder weniger als Vase benutzt wird und wo eine sehr wilde Pflanze herauswächst aus dessen
Ja,
Kopf. Also ich
stimmt.
glaube, das gibt
Stimmt.
schon diese Bilder auf immer wieder Fall. Aber ich würde tatsächlich ein bisschen widersprechen, ein wenig bezüglich, dass es eine
Oh.
Tasche stellt, die das Bewusstsein da, aber ich glaube, dass der gesamte, zumindest die Wohnung an sich ist das Bewusstsein, würde ich sagen, oder nicht das Bewusstsein, sondern das innere Seelenleben, was natürlich sich aus verschiedenen Elementen zusammenstellt, wie eben das Bewusste, Unbewusste und das Vorbewusste, und dass das die Tasche eigentlich schon der Prozess ist, diese Elemente, die sich hier zumindest im Vorbewussten langsam für sich erschließen kann und ins Bewusste holen kann, dass sie diese Tasche dann benutzt für den kreativen Prozess. Das sind die Bilder, die sie langsam, die sich erarbeitet sozusagen und mit denen sie dann eigentlich im bei der Aufführung in diesem Auditorium, in diesem Festsaal, diese loslässt als Elemente der Fantasie, als Elemente des kreativen Schaffensprozesses. Sagen, hier ist der Moment, wo sich das dann explodiert und wo man dann die Menschen in ekstatische Freude versetzen kann, dass man hier mit Pfeifen und anderen schönen Farben Klecksen, Farben, Bilder begeistern kann. Und das ist ja vor allem deshalb so spannend, weil ja tatsächlich dieses Autoritorium anders funktioniert als der gesamte andere Film, weil das eine Stop-Motion-Szene ist. Und sie ist die Einzige, die nicht Stop-Motion ist, was ja auch irgendwie ein faszinierendes Bild ist, als ob sie jetzt sagen, sie hier sagen, für die Außenwelt mehr oder weniger, auch wenn das jetzt ein bisschen eine sehr vage, sehr, sehr fragliche Interpretation ist, aber sag ich mal so, für die Außenwelt, die diese ganzen inneren Prozesse nach draußen trägt. Hier, schaut euch das an und seid begeistert. Und die Menschen sind ja begeistert. Sie stehen auf, sind fasziniert davon. Und ich finde das auch ein schöner Moment, wie, egal ob es jetzt das Kino ist, ob es das Theater ist oder ob es einfach nur generell für die bildliche Kunst steht, einfach für die Art und Weise, wie wir von diesen inneren kreativen Prozessen profitieren als Zuschauerinnen, Zuschauer, als Rezipientinnen, Rezipienten. Also ich finde es ein schönes Bild eigentlich auch.
Ja, tatsächlich, das Ganze ist irgendwie auch ein bisschen sinnbildlich, nee, nicht sinnbildlich, sondern es ist ein Selbstbezug auf den Film, weil also, könnte man sagen oder könnte man so deuten, weil im Prinzip, ich meine, hat sie für den Film wahrscheinlich ja auch sehr viele, oder sagt sie sogar selbst, sehr viele Elemente aus ihren Träumen oder aus ihrem Unterbewussten genommen und so diesen ja deutlich assoziativen, traumesartigen Film erstellt. Und der wurde ja auch wunderbar rezipiert und angenommen und hat, ich glaube, sehr viele Preise bekommen. Das heißt, da haben wir diesen fast schon vorwegnehmenden Bezug auf diesen Film als Kunstwerk und wie er eventuell angenommen würde, schon drin. Das ist eigentlich schon interessant und faszinierend. Ja, stimmt, tatsächlich.
Ja, das ist auch deshalb drin, das heißt, weil in die Tasche selbst rein eine Kamera fliegt, eine Filmkamera.
Ja, genau. Ja, ich meine, gut, also wahrscheinlich hat sie es jetzt nicht direkt unbedingt nur auf diesen Film bezogen, sondern auf sich selbst und ihr Schaffen. Also sie zeigt uns da auch ein bisschen, was sie macht mit oder durch ihr Oeuvre. Das heißt, sie nimmt sehr persönliche Elemente aus, ja, wie gesagt, aus ihrem Kopf, aus ihrem Unterbewussten oder aus ihrem Bewussten meinetwegen und verarbeitet die in künstlerischer Form und präsentiert sie dann einem Publikum. Ja. Und erfolgreiche Kunst könnte man schließen und ich glaube, das ist auch keine so gewagte These, ist dann vor allem erfolgreich, wenn man authentisch etwas aus seinem tiefen Inneren in einer oder anderen Form nach außen kehrt und das darstellt, genau, weil das dann auch eine Quelle der Inspiration und Authentizität oder was auch immer ist, die zum Erfolg verhelfen mag. Ja, also eigentlich okay, ich mag den Film jetzt doch viel mehr.
Dafür sind wir hier, damit du nach und nach mehr den Film zu mögen beginnst. aber natürlich ist das auch das, was natürlich ganz stark auch freudianisch ist, finde ich. Diese Elemente sind so stark freudianisch. Also wie dieses Schöpfungsprozess, der Kreativitätsprozess, stark mit psychosexuellen Bildern in Verbindung gebracht werden. Eigentlich ist sozusagen die Idee, dass die Sublimierung der psychosexuellen Energie eigentlich dazu geführt, also libidinösen Energie dazu geführt wird, damit eben hier diese Kreativität, die Fantasie etc. gemacht wird, also sozusagen das Kreative einfach rauskommt. Sozusagen.
Aber es wird ja ein bisschen offen gelassen, weil ganz so eindeutig, dass die libidinöse oder meinetwegen sexuelle Energie der Ursprung allen ist, ganz so eindeutig ist es eben nicht aufgrund der elliptischen Form. Also klar, wir fangen schon mit dem Spargel an, wenn man so möchte, aber wenn sie jetzt diese Aussage ganz deutlich treffen hätte wollen, dann finde ich, fast hätte man also eigentlich mit der letzten Szene oder mit den Deepthroat-artigen Bildern anfangen müssen. Und dadurch, dass es ja relativ früh schon ausgeschissen wird, sage ich jetzt mal einfach so ganz lapidar, entschuldigt, liebe Kinder, die ihr zuhört, herausdefekiert wird. Also ich weiß nicht, ich finde, es ist nicht ganz klar, was woraus entspringt. Dass das Ganze in einem meinetwegen ewigen Kreislauf miteinander zusammenhängt und einander bedingt, ja. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die sexuelle Energie oder die libidinöse, die Libido zuerst kommt und der Rest daraus entwächst. Also ich finde auch, dass die Libido viel eher durch dieses Künstlerische, durch das Präsentieren erst gespeist wird und bis zu einem gewissen Grad dann auch eine Folge dessen ist, ja. Also ein bisschen wie die Henne und das Ei, man kann die nicht ganz trennen. Also Korrelation ist definitiv gegeben, Kausalität, okay. Also die Richtung derer ist nicht ganz so leicht zu erkennen wiederum.
Gute Frage, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich finde aufgrund der Tatsache, dass wir so diesen Element haben, dass eigentlich diese gesamten Bilder und so weiterhin eigentlich Fantasien von ihr sind oder eigentlich nicht tatsächliche Sexualität darstellen, kann man es auch eben so sehen, dass es eben konstant eben diese Verarbeitung ist von der eigenen psychosexuellen, von den eigenen sexuellen Gedanken oder von der sexuellen Energie, von der libidinösen Energie, die halt dazu geführt wird, dass man es ins Kreativität umsetzt und halt im Sublimationsprozess. Aber ich bin nicht undankbar, wenn wir es nicht so sehen, weil ich muss auch gestehen, ich finde das ein, ich weiß nicht, das sind so Elemente von freudianischer Theorie, die ich nicht ganz so passend finde. Aber natürlich kann man auch da sagen, dass trotzdem hier stark auf jeden Fall diese Verbindung steht, die du ja auch gerade genannt hast, nämlich dass trotzdem es zirkulär dann wäre, halt in weiterer Folge.
Ja, ich meine, das ist ja, ja hier gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt, ich kann halt nicht reden, entschuldige, langer Tag. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, aber hier gibt es ja durchaus auch Parallelen zu ja, historischen oder kulturhistorischen Ereignissen, beziehungsweise auch in der tiefen Psychologie oder der Psychotherapie. Ich meine, das haben ja Schüler von Freud, also allen voran dann, glaube ich, Jung, ihm ja auch angekreidet, dass er die Sexualität und die Libido ja so sehr ins Zentrum legt und dass das eigentlich nicht gerechtfertigt wäre. Und gerade Jung hat sich da sehr stark von abgewandt und meinte, ja, klar, Sexualität, Libido spielt eine Rolle, eine wichtige Rolle, ist aber nicht der Ursprung allens. Und Sigmund, du überbewertet das Ganze hier ein bisschen. Also von daher finde ich das schon auch, also vielleicht wird das Ganze ja selbst in dem Film hier auch zur Frage gestellt, beziehungsweise das Ganze durch das Elliptische hier auch ein bisschen beleuchtet. Also so könnte man es interpretieren, aber oder andersrum, aufgrund dieses Disputes geschichtlich würde ich das genauso wenig so eindeutig hier sehen wollen. Ich glaube, hier wird es auch einfach offen gelassen.
Okay. Na, ich meine, sie bezieht sich auch immer wieder in Interviews auf Jung in Bezug auf die Traumhaftigkeit, ja. Traumlogik dementsprechend, wäre es nicht ganz so überraschend. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn sie selber so aus dieser stark freudianisch-psychoanalytischen Seite kommt, die ja doch auch von Lacan stark beeinflusst ist in der Hinsicht, wie in den 50er Jahren das rezipiert wird in den intellektuellen Subkulturen, dann ist es schon stark auch immer wieder auf Sexualität und Geschlechtlichkeit bezogen in vieler Hinsicht. Also gerade diese feministische Rezeption von Freud oder Psychoanalyse, die ist ja immer wieder dann, also nicht nur sexuell, aber sexuell und geschlechtlich immer so ganz stark ins Zentrum gestellt, eigentlich von der Hinsicht, was hier im Fokus steht. Und ich habe das Gefühl, dass der Film das ja auch stark hat, selbst wenn es eben nicht Hand oder Ei, selbst wenn es nicht eine Teleologie hat, sondern eine zirkuläre Reziprozität eigentlich, die sich eine Wechselseitigkeit, eine wechselseitige Bedingtheit von beiden, von Kreativität und Sexualität. Was natürlich auch wiederum. Wie gesagt, ich will es jetzt auch nicht so hinstellen, dass es auf jeden Fall unproblematisch ist. Man könnte auch darüber noch reden, aber das würde ich jetzt an der Stelle eher ausklammern und eher schauen, wie der Film selbst es framed.
Ja.
Ja. Gut. Also, dann würde ich noch gerne ganz kurz eine Schlussfrage stellen, weil ich finde die eigentlich ziemlich spannend, wie eigentlich jetzt wir es sehen können oder was, mit der zeitgenössischen Kritik zu dem Film. Der Film wurde unter anderem kritisiert, dass er eben gerade zu freudianisch ist, aus feministischer Perspektive, und dass er eben auch eben stark in diesen Idee des Penisneides, dass er in der feministischen Kritik dieser Psychoanalyse stark problematisiert worden ist oder generell die Art und Weise, wie die Frau zum Mangelwesen verstanden wird, das ist immer so als zentraler Kritikpunkt bei der Psychoanalyse gesehen worden, also seitens Feministinnen oder seitens feministischer Psychoanalytikerinnen, so.
Ja,
genau.
Ja.
Und die Frage ist für mich gerade, wie siehst du das? Ist der Film, fällt in diese Falle rein oder nicht in diesen Bildern? Hat er Momente der Kritik drinnen, die eben an diese Problematik, die man Freud anlässt, diese Differenzgeschlechtlichkeit und diese Art und Weise, wie ihm Frau Weiblichkeit mit Mangelhaftigkeit und im Zusammenhang mit Penisen halt immer wieder rezipiert wird? Also die reduktionistische Art von Freud mit Weiblichkeit umzugehen. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck hier.
Interessant. Okay, ich verstehe, wie man zu diesem Vorwurf kommt. Wenn ich persönlich mir da eine Meinung bilden würde oder die jetzt spontan meine nicht minder spontan gebildete Meinung hierzu kundtun müsste, würde ich sagen, ich sehe das eigentlich gar nicht so sehr, hätte es nicht so wahrgenommen. Mhm. Ich hätte es eher so wahrgenommen, dass okay, wenn davon ausgehen, dass die Protagonistin, ich meine ja, sie hat eine weibliche Gesichtsmaske auf und wir wissen, dass der Film ja, ich will jetzt nicht sagen autobiografisch ist, aber schon auf Gedankeninhalten von Susan Pitt beruht. Also gut, Protagonistin bzw. zentrale Figur des Films ist weiblich und diese weibliche Figur inszeniert etwas in einem wie auch immer ausgearteten großen Festsaal. Genau, und diese Inszenierung, ja, also dieses auch Wegziehen oder Wegheben von den verschiedenen Schleiern, von den Bühnenvorhängen, so rum, sorry, und dann ergibt sich ein doch gar nicht so uneindeutig geformter Wasserfall, und Wasserfall ist ja auch sehr, also dieses nasse, feuchte, also das sind alles, ich sag's mal plump, das sind alles Anspielungen, oder kann man so sehen, dass das Anspielungen sind auf weibliche Sexualorgane, ja, also ich hatte es schon sehr, wie sagt man, vulvinös gedeutet, ist das ein Wort, keine Ahnung, du weißt, was ich meine,
Ja, ich
also
weiß, was du
irgendwie,
meinst.
genau, also die Bühne selbst, der Ort sprudelnder Kreativität ist für mich in diesem Film fast die Vulva, die Vagina, wie auch immer. Und das ist natürlich nur möglich, also diese Kreativität, weil dieses Sprudeln der Emotionen, was auch immer, kann nur erzeugt werden durch den Einfluss und die Interaktion mit dem Spargel vorher, nachher. Also ich glaube eher, wenn ich das irgendwie interpretieren müsste, und klar, es mag ein bisschen abenteuerlich sein, aber ich glaube, das hier ist eher ein Lobgesang auf die Interaktion von den beiden Geschlechtern, und das, also keine Ahnung, hier wird ja das weibliche Geschlecht beleuchtet, und das weibliche Geschlecht zu dieser Produktivität, zu dieser wahren künstlerischen Fähigkeit und auch Erfolg kommt, auch weil es eben mit dem männlichen Geschlecht interagiert und hier ja geschlechtliche Erfahrung hat. Aber letzten Endes ist der produktive Akt hier schon recht deutlich weiblich, und ich finde, dass die weiblichen Geschlechtsorgane in dieser Schlüsselszenen oder einer von den Schlüsselszenen, eben die Aufführung, dass das schon relativ deutlich gezeigt wird. Also ich würde nicht sagen, nö, weibliche Sexualität wird hier verleugnet oder kommt in den Hintergrund. Nein, die erfolgreiche weibliche Produktivität ergibt sich aus, zumindest zum Teil, der Interaktion mit dem männlichen Spargel. So in diese Art würde ich es deuten. Deswegen würde ich sagen, nee, ist gar nicht so sehr von diesem defizitären Begriff von Weiblichkeit geprägt. Also so hätte ich es wahrgenommen. Ich weiß nicht, siehst du es anders?
Nein, ich finde es sehr schön, dass du es eigentlich so aufgefasst hast. Ich muss gestehen, ich glaube, das Einzige, was man sagen kann, queer ist der Film nicht. Ich glaube, er bewegt sich ganz stark an diese beiden Polen, an der Reintegration von Geschlecht, was ja auch ganz stark jungianisch ist, muss man auch sagen. Jung ist, finde ich, extrem heterosexistisch in seiner Auslegung. Und ich finde es fast schon mehr als Freud, weil Freud hat zumindest noch immer die Möglichkeit in seiner Theorie, dass man sagt, ja, ist eher als nur kulturell. Weil das ist im... Das darum sind ja die ganzen Psychoanalytikerinnen, die feministisch sind, so geil auf Freud oder zumindest teilweise, weil sie halt einen Ansatzpunkt gibt auf, wie können wir Geschlechtlichkeit dekonstruieren. Und ich finde, das macht der Film auch teilweise. Also ich finde, die Maske ist ein spannendes Symbol. Also diese Maske, die sehr stark weiblich kodiert ist. Also die ist nicht nur ein bisschen, sondern sie ist erstens halt sehr artifiziell mit diesen Augen, die immer schwarz sind. Sie haben die Striche, die so eine Maserung darstellen. Und letztlich ist es aber dicke rote Lippen, dann Make-up um die Wangen und entsprechend sehr stark, ausdrucksstark weiblich. Und das erinnert halt stark an Weiblichkeit als Maskerade von Joan Rivière, die einfach darüber schreibt, auch eine Psychoanalytikerin, wie man gerade, wenn man lesbisch ist, also sie schreibt in erster Linie über Homosexualität oder grundlegend der Personen, die nicht Heteronormativität, der Heteronormativität entsprechen. Ich sieze dich schon. nicht der Heterosexualität, Heteronormativität entsprechen, dass diese hier das als Schutzmechanismus nehmen, dass sie sich gebären, wie es sich gehört, Anführungszeichen weiblich zu sein. Und das ist, finde ich, durchaus ein spannendes Bild. Erstens, das nimmt natürlich stark das vorweg, was Judith Butler mit der Performativität später sagen würde. Und es ist natürlich im Bild, im Film sehr interessant positioniert, weil sie selbst bleibt eigentlich sehr ambivalent in ihrer Position. Also, und diese Maske ist ein starkes Bild. Und gleichzeitig bewegt sie sich auch in diesen Räumen, die eben Kritik übt an diese, oder die diesen Konstruktionscharakter in Forderung hebt. Also zum Beispiel diese Bilder, es gibt so einen Moment, wo sie an drei Fassaden vorbeigeht in der Stadt, und eines dieser drei Fassaden sind einfach Puppen. Und da haben wir eine Puppe, die links liegt, die ist, ich glaube, links ist eine rosa, liegt auf einer Puppe auf einem rosaroten Stoff, und rechts eine Puppe, die auf einem blauen Stoff liegt, die natürlich ganz klar diese binäre Konstruktion im Kontext hat, weil die Puppen selbst schon eins zu eins gleich aus und haben auch diese Maske drauf wiederum. Das ist ein sehr spannender Moment. Okay. Und Im,
Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber spannend.
ja, ja, also ich finde jetzt schon so, diese Kritik hat sie auf jeden Fall drin, oder diesen Moment, diese konstruktivistische, was ja auch im Freudianischen drin ist zum einen, aber zum anderen eben immer natürlich binär, aber gleichzeitig auch kritisiert sie so ein, dieses Phallozentrische, nicht unbedingt in der Hinsicht, dass vielleicht auch zum einen, auf jeden Fall das, was du gesagt hast, finde ich sehr schön, dass du es gleich hervorgehoben hast mit dem, wie mit vaginaler und vulvaartigen Bildern sie agiert mit Bildern, Motiven der Vulva. Also sie hat ja nicht nur dieses Wasser, was ganz stark weiblich kodiert ist, sondern sie hat ja auch die Muschel an einer Stelle, die sie
ja,
einpackt und so. Das heißt, sie hat mehrere dieser artigen Bilder. Aber was ich auch spannend finde, ist einfach, dass sie, und ich glaube, das ist mir jetzt aufgefallen, wie sie es selbst gesagt hat, muss ich einfach sagen, in den Interviews, dass sie einfach den Spargel anders sieht. Sie sieht den Spargel halt gerade was so Schönes, weil er so was Sanftes hat. Vielleicht auch was Hartes, aber nicht gänzlich hart einfach. Also ganz im Kontrast zu diesen ganz stark falschen Bildern, die den Penis oder den Phallus besser gesagt einfach als knallhartes, stählernes Bilde sehen, was einfach nur gewalttätig ist. Weil das sehen wir auch in diesen Fassaden. Wir haben dann einen Sexshop mit lauter Dildos und direkt daneben ein Waffengeschäft. Man muss nicht eins zu eins zusammen, man muss nicht zu viel darüber nachdenken, was hier eigentlich gemeint ist, sondern diese Verbindung zwischen den Falli und den Waffen, was jetzt sehr oft passiert und oft gemacht wird. Das heißt, ich finde, sie hat tatsächlich absichtlich nicht nur anscheinend, wie du schön herausgearbeitet hast, die Gleichzeitigkeit von verschiedenen geschlechtlichen Positionen im Schaffungsprozess in den Vordergrund gesetzt, das sie natürlich ganz stark heteronormativ setzt, aber sollen wir an der Stelle in Klammer setzen sozusagen, sondern sie hat, glaube ich, auch gleichzeitig auch die typische Art, wie man Penisse darstellt oder wie man phallische Penisse darstellt, ganz stark problematisiert, nämlich als was Stählernes, was eben der Film einfach widerlegt. Nein, das ist ein Spargel, der was Sanftes, was Weiches in sich hat und natürlich auch ein bisschen was Hartes in sich hat. Und darum ist es so genussvoll, ja, an dem zu saugen, ja, und Sternchen draus spritzen zu lassen. Dieser Blowjob ist so toll.
Ja, genau. Und der auch wieder ausgeschissen werden kann.
Und wieder ausgeschissen werden kann. Und sind natürlich am Ende wieder am Anfang angelangt. Willkommen zu der 16. Ausgabe.
Selbstlose. Okay, ich höre auf. Ja. Was für eine geniale Folge heute. Ja.
Aber ich finde den Film wirklich spannend. Ich finde, wir haben auch sehr gut eigentlich, wenn ich jetzt zum Schlusswort übergehen darf. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung an der Stelle schon. Ich finde es auch ein spannender Film, dass wir das in der Diskussion aufgefangen haben, wie einfach dieser Film mit psychosexuellen Bildern umgeht und uns in einen psychosexuellen Traum verführt, der eigentlich so stark über diesen Kreativitätsprozess diesen darstellt in vieler Hinsicht. Und das ist natürlich teilweise wie assoziativ, aber auch wild und pulsierend mit, wie hast du es gesagt, sprudelnder Kreativität, die einfach Pitt hier darstellt.
Genau.
Ob nächstes Mal wir genauso eine sprudelnde Kreativität haben, ob nächstes Mal uns eine andere Form von Magie überfallen wird oder uns packen wird, werden wir sehen, wenn wir uns anschauen, I'm Not a Witch von Rungano Nyoni, den wir natürlich schon letztes Mal angekündigt haben, aber diesmal wirklich machen werden. Und wir wissen aber noch nicht ganz genau, wie wir den betrachten werden, aber der Patrick wird uns gleich sagen, wie ihr uns Vorschläge schicken könnt und andere Rückmeldungen bringen könnt.
Ja, ihr müsst es nicht dabei belassen, von uns zu träumen. Ihr könnt auch direkt mit uns interagieren. Und das könnt ihr auf vielfältige, ja, meinetwegen auch assoziative, aber auch genauso konkrete Art und Weise machen, indem ihr einfach auf Twitter uns eine Kurznachricht sendet. Kino on the Couch heißen wir dort, wenig überraschenderweise. Wir sind auch über Facebook und YouTube jeweils erreichbar. Dort könnt ihr uns einen Kommentar da lassen oder einen Daumen hoch da lassen oder auch einen konstruktiven Daumen runter, wenn es denn sein muss, und Kritik üben. Wir sind für alles empfänglich. Gerne auch eine ganz alte oder herkömmliche E-Mail schreiben an kinoonthecouch@gmail.com. Wir sind auch in jedem besseren RSS-Feed bzw. Podcast-Catcher eurer Wahl erhältlich und hörbar. Beheimatet sind wir nämlich auf der wunderbaren Seite podcastgarden.com. Dort ist unser Podcast zu Hause, also ihr könnt uns dort hören oder eben, wie gerade eben schon gesagt, über einen Podcast-Catcher oder RSS-Feed. Zu guter Letzt sind wir selbstverständlich auch auf dem Service, der sich früher iTunes und heute Apple Podcast nennt, verfügbar. Und ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Also tut euch keine Scheu an, interagiert mit uns und lasst uns wissen, was ihr von uns so haltet.
Perfekt. Dann wollen Danke. Wir doch mal in den Podcast-Garten schauen und schauen, ob unsere guten Spargeln reifen und wachsen, gedeihen, damit wir sie lutschen, essen und ausscheiden können. Oder?
Das klingt wunderschön. Ich hätte es nicht schöner in Worte fassen können. Einfach traumhaft. Traumhaft! Traumhaft!
Na gut.
Es wird Zeit, dass wir aufhören.
Ciao, Leute.
Ciao.
Oh.